Ich möchte gern heute mit uns wieder einen Text aus dem Markus-Evangelium bedenken. Und die Predigtreihe, die jetzt ja ab und zu unterbrochen ist, auch im Juni wird sie unterbrochen sein, aber die nächsten beiden Predigten sind wieder aus dem Markus-Evangelium. Die Predigtreihe ist einfach so organisiert, dass ich mir gar keine großen Gedanken machen muss, welcher Text kommt dran, sondern dass ich einfach fortlaufend das Markus-Evangelium predige. Und wir sind inzwischen bei Markus 9. Vorher war die Geschichte, wo Jesus auf dem Berg war mit drei auserwählten Jüngern, ihnen Mose und Elia erschienen ist und sie dann ja eigentlich dort gern stationär bleiben wollen und Jesus doch wieder mit ihnen in die Niederungen herabschreitet. Und dann erleben sie wieder, wie entscheidend es in der Nachfolge ist, die Nähe Jesu zu suchen, und sie gehen sogar mit Jesus in sie stehen vor dem Rätsel, warum können sie auf einmal nicht mehr einem besessenen Jungen helfen? Und dann sagt Jesus dieser Satz, der kann nur durchs Gebet weggehen, oder? Also ihr braucht die Kraft Gottes. Ihr könnt es nicht aus eigener Kraft tun. Ihr müsst im Gebet Gott suchen, und ermutigt sie, ein Leben aus dem Gebet herauszuführen. Und mir ist noch wichtig zu sagen, warum mache ich das denn eigentlich, dass ich fortlaufend aus dem Markus-Evangelium predige? Ja, weil ich auch für mich persönlich glaube, dass das eine gute Art ist, die Bibel zu lesen. Fortlaufend die Bibel zu lesen. Ich habe mich da anstecken lassen von Leuten aus der Gemeinde. Ich habe das jetzt wirklich als Jahresprojekt mal versuche ich das zu machen, die Bibel in einem Jahr ganz durchzulesen. Und ich lese auch sonst die Bibel. Ich habe sie immer fortlaufend gelesen, aber ich finde, fortlaufend die Bibel zu lesen ist was ganz Segensreiches. Zunächst einfach mal, weil man sich ja nicht immer seine Lieblingstexte raussuchen kann, oder? Also wenn wir nur mit dem Gedanken an die Bibel herangehen und sagen, jetzt gib du mir, was ich brauche, und ich suche da drin, was ich will, oder? Dann bin ich ja gar nicht mehr bereit zuzuhören. Sondern geht es eigentlich nur darum, dass Jesus mir das sagt, was ich hören will. Und fortlaufend die Bibel zu lesen, heißt eigentlich, ich bin bereit, Gott wirklich zuzuhören. Und Jesus selbst hat ja mal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Oder Brot ist Grundnahrungsmittel. Und genauso ist die Bibel Grundnahrungsmittel. Gottes Wort ist Grundnahrungsmittel für unser geistliches Leben. Und deswegen ermutigt dazu, fortlaufend die Bibel zu lesen und sich auch wirklich nicht immer auf die Lieblingstexte zu konzentrieren, oder? Ich habe da in meiner eigenen Biografie auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr krankhaft werden kann. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass Gott in meiner Berufung zu mir geredet hat, indem ich die Augen geschlossen habe, gebetet habe, Herr Jesus, sprich zu mir, und dann die Bibel blind aufgeschlagen habe, den Finger reingehalten habe, und dann war da Johannes 20, 21 bei meinem Finger, oder? Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und aus der Erfahrung heraus, dass Gott manchmal gnädig ist und Wege und Mittel braucht, die eigentlich komisch sind, oder? Habe ich gefolgert, dass so Gott immer zu mir spricht, und habe dann angefangen zu erwarten, dass Gott immer so zu mir spricht und dass auch immer die schönsten Worte und die treffendsten Worte kommen. Und dann habe ich angefangen, einfach immer dann, wenn ich gewisse Sorgen hatte oder wenn ich nicht glauben konnte, dass Gott mir meine Schuld vergibt, habe ich in der Bibel angefangen zu blättern und den Finger reingehalten, oder? Und das ist keine Methode, um die Bibel zu lesen, ganz ehrlich. Weil es hat bei mir das produziert, dass ich eigentlich nur erwartet habe, dass Jesus mir das sagt, was ich hören wollte. Und deswegen ist es ja auch wichtig, den Dingen der Bibel zuzuhören und darüber nachzudenken, die vielleicht erstmal rätselhaft sind, wo denken, was hat das jetzt für mich für eine Bedeutung? Und sich Zeit zu nehmen, zuzuhören. Und wenn ich was lese, was ich nicht verstehe, zu fragen, Jesus, was willst du mir denn damit sagen? Und das ist das Schöne an dem Text, das ist mir auch diesmal so gegangen, dass ich gedacht habe, was soll ich dazu sagen? Und am Ende habe ich den Eindruck, Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Wir lesen mal die Verse Markus 9, Vers 30 bis 37. Eben, das Setting ist, Jesus ist mit ihnen alleine gewesen, hat mit ihnen übers Gebet gesprochen. Und es ist auch charakteristisch für diese nächsten Verse in Kapitel 9, dass Jesus sich zurückzieht. Und dass er in Galiläa, dort, wo er ganz viel öffentlich gewirkt hat, auf einmal nur noch privat wirkt. Der Rest vom Kapitel 9 findet in einem privaten Setting statt. Wir lesen in Kapitel 9, Vers 30. Sie, also Jesus und die Jünger, gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Dann erklärt Jesus ihnen: Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärt er, und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte: Wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Soweit der Text. Mit Jesus unterwegs. So habe ich die Predigtreihe genannt. Und ich habe es in meiner letzten Predigt, die man ja immer online nachhören kann, und deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass wir das ein bisschen zerstückeln, habe ich ja gesagt, es geht jetzt in diesen nächsten Kapiteln, geht es einfach nicht nur darum, mit Jesus spazieren zu gehen, sondern Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Wir sind mit Jesus unterwegs zum Kreuz. Das hat Jesus in Kapitel 8 angefangen, seinen Jüngern zu erklären. Und jetzt spricht er zum zweiten Mal davon, dass wenn er nach Jerusalem geht, dass dort ihn nicht der menschliche, irdische Triumph erwartet. Jesus spricht im privaten Setting mit den Jüngern, weil es ihm wichtig ist, sie zu lehren, sie vorzubereiten. Für uns ist das Kreuz, der Tod Jesu, vielleicht kein Problem mehr, keine Überraschung. Ich glaube, dass viele in unserer Gesellschaft und auch viele Christen mit dem Tod Jesu wirklich Probleme haben. Aber aus anderen Gründen, die Jünger haben es nicht verstanden. Die Jünger konnten es nicht begreifen, sagt uns Markus hier. Und es ist wichtig, dass wir das auch verstehen, dass wir verstehen, was Jesus da sagt. Oder? Er sagt in unserem Text: Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben. Und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Das Spezielle an der Art und Weise, was Jesus hier macht, ist eigentlich, und das fällt uns schwer, das nachzuvollziehen, weil wir nicht den Horizont von damals haben, sondern unseren christlichen Horizont, ist, dass der Menschensohn eigentlich ein Begriff ist aus dem Alten Testament. Menschensohn ist ein Begriff, der im Danielbuch vorkommt, nämlich in Daniel 7. In einem Traum, in einer Vision, die Daniel hat. Und Jesus nimmt diesen Titel aus dem Alten Testament auf und bezieht ihn auf sich selbst. Das ist was, das macht er von Anfang an. Markus 2, Vers 10 sagt er: Ich habe die Vollmacht, die Sünden zu vergeben. Und er tut's. Er vergibt die Sünden vor aller Augen. Dem Mann, der gelähmt war und der dann gesund geworden ist. Und Jesus sagt auch: Ich, der Menschensohn, bin der Herr über den Sabbat. Und diese Figur des Menschensohns, das ist eigentlich, man sagt so in der Theologie, eine apokalyptische Figur, oder? Das ist, da geht's eigentlich um das Ende der Welt. Und in diesem Traum, den Daniel sieht, den er dann auch aufschreibt, in Daniel 7, Vers 13 und 14, da gibt's einfach diese 2 Verse. Da heißt: Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also da ist die Rede von einem Menschensohn, der alle Macht hat oder dem alles untergeordnet ist. Und das war der Begriff des Menschensohns, den die Jünger damals kannten, weil sie ja das Alte Testament kannten. Was neu ist an Jesus, ist, dass er sich als Messias bezeichnet und dass er diesen Menschensohn-Titel aufnimmt. Diese Verbindung gab es im Judentum noch nicht. Und eigentlich haben die Jünger ja erwartet, dass dieser Messias, das hatten wir schon ein paar Mal, dass der triumphiert. Die Erwartung war, dass er befreit, dass er im Triumph die Römer vertreibt, dass er das Judentum wiederherstellt, dass er sie von der Unterdrückung befreit. Das war die Hoffnung der Juden, dass das Israel wiederhergestellt wird. Und dieser Menschensohn, der klingt ja auch danach, Macht, Ehre, Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Und auch in diesem Text, im Daniel 7, ist das Ende von einer schwierigen Zeit, von der Zeit der Unterdrückung und vom Sieg. Und dann sagt Jesus, der Menschensohn, offensichtlich auch im Danielbuch schon eine göttliche Figur, wird in die Hände der Menschen überantwortet werden. Versteht ihr das Wortspiel? Die Ironie? Einer, der aussieht wie der Sohn des Menschen, aber eigentlich göttliche Autorität hat. Denn wer wird sonst angebetet, wenn nicht Gott? Der wird in die Hände der Menschen überantwortet und getötet von ihnen. Was für ein Weg! Und versteht ihr, Jesus möchte nicht einfach jetzt nur das Kreuz erklären, sondern er möchte den Weg des Kreuzes erklären. Er möchte sagen, dieser Weg, den ich da am Kreuz gehe, der ist nicht ein Scheitern, sondern das will mein Vater so, das will ich so. Das ist der Weg, den ich gehen soll. Dafür bin ich gekommen, dafür bin ich berufen. Für uns eine Selbstverständlichkeit, für die Jünger etwas, was sie nicht verstanden haben. Vielleicht erinnern wir uns daran, was nach der ersten, wahrscheinlich erinnern wir uns nicht daran, aber vielleicht wissen wir das noch in irgendeinem Zusammenhang, das in der Bibel, als Jesus das erste Mal sagt, ich muss leiden und sterben, kommt Petrus zu ihm und sagt, auf gar keinen Fall. Mein lieber Scholli, was denkst du? So nicht! Und dann sagt Jesus zu ihm, weg, das, was du sagst, sind nicht Gottes Gedanken. Oder die Jünger können damit nichts anfangen, sie verstehen es nicht. Aber wir sollen verstehen, dass der Weg Jesu kein Weg ist, der von Triumph zu Triumph führt, sondern dass es ein Weg ist, der in den Tod führt. Klar, Jesus spricht auch von Sieg, aber mit dem können sie gar nichts anfangen. Er spricht von Auferstehung. Wir merken das ja daran, dass nach der Auferstehung die Jünger einfach nicht gecheckt haben, was da jetzt passiert ist. Jesus sagt es, um ihnen sie vorzubereiten, oder? Jeder der Jünger hat an der Auferstehung gezweifelt, bis ihnen Jesus erschienen ist. Immer wieder müssen wir uns das vor Augen halten, Auferstehung und das, was am Kreuz geschieht, ist ja nichts Selbstverständliches, nichts menschlich Logisches, nichts, wo die Leute sagen, ah ja, klar, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und dann komme ich in die Kirche. Wir müssen verstehen, Jesus macht sich da zum Diener von uns Menschen. Er geht den Weg des Todes, damit wir leben können. Und er geht diesen Weg wegen uns, damit wir frei werden von der Macht der Sünde. Damit er die Macht des Todes zerbrechen kann, kommt er von den Toten zurück. Und es geht dabei nicht darum, dass er sich selbst austrickst, sondern dass er uns seine Liebe zeigt. Dass er bereit ist, alles für uns in den zu geben, um uns die Tür zu Gott zu öffnen. Oder das Bild, was wir am Kreuz bekommen sollen, ist nicht das eines zornigen Gottes, der seiner Wut und seinen Emotionen freien Lauf lässt, sondern das Bild, was uns das Kreuz zeigt, ist, dass da ein Gott in die Welt kommt, der uns die Möglichkeit gibt, neu mit ihm anzufangen. Und seine Liebe zu uns treibt ihn so weit, dass er bereit ist, für uns am Kreuz zu sterben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, also nicht an ihrer Bestimmung vorbeileben, nicht in die Hölle kommen, sondern ewiges Leben haben. Damit wir keine Furcht mehr vor Gott haben müssen, keine Angst, sondern damit wir verstehen, wir sind bei Gott willkommen. Er streckt die Hand nach uns aus. Das ist das Bild vom Kreuz. Das ist kein einfacher Weg. Aber Jesus sagt, das ist der Weg, den ich gehen will. Als der, der alle Macht hat. Als der, dem alle Macht verliehen ist. Als der, vor dem sich alle Nationen und Völker unterwerfen werden. Gehe ich und sterbe für dich. Die Jünger machen, kommen mit dem, was Jesus da sagt, nicht klar. Sie haben Angst, heißt es sogar. Sie fürchten sich, ihn zu fragen. Ich weiß, man weiß nicht so genau, wovor sie Angst hatten. Weil eigentlich haben sie ihm ja auch dumme Fragen gestellt. Sie haben ja früher Fragen gestellt. Warum haben sie auf einmal Angst? Haben sie Angst, dass Jesus ihnen so eins vor den Latz gibt wie im Petrus? Könnte sein. Vielleicht haben sie aber auch einfach Angst, dass sie ihre Vorstellungen, ihre geistlichen und frommen Vorstellungen über den Haufen werfen müssen. Vielleicht haben sie Angst davor, dass die Geschichte nicht so ausgehen wird, wie sie sich das wünschen. Wir wissen es nicht. Aber sie stellen keine Fragen. Sie sind miteinander unterwegs, oder? Sie befinden sich noch in Galiläa, also dem nördlichen Teil von Israel. Sie kommen aus dem nördlichsten entlegenen Zipfel, Caesarea Philippi, begeben sich wieder zurück an den See Genezareth in Kapernaum, und als sie zu Hause ankommen, da hatte Jesus ja wahrscheinlich ein Haus, wo er regelmäßig gewohnt hat, wo sein Basislager in Galiläa war, stellt Jesus ihnen die Frage: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und dann herrscht betretenes Schweigen. Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte gewesen sei. Und ich habe diese beiden Abschnitte bewusst zusammengenommen, weil ich glaube, sie gehören zusammen. Und die Ironie, ich verstehe, versteht ihr, fällt euch auf, was da schief läuft? Ich meine, Jesus spricht davon, dass er als der Mächtige sich selbst in die Hände der Menschen ausliefert und bereit ist zu sterben und aufzuerstehen. Und dann müssen wir uns vorstellen, sie laufen weiter und in seinem Rücken unterhalten sich die Jünger. Er geht auf sein Kreuz zu. Er geht auf die Szenen zu, wo ihm ins Gesicht gespuckt wird und geschlagen wird. Und in seinem Rücken diskutieren die Jünger: Wer von uns ist jetzt eigentlich hier der Boss? Wer von uns ist der Wichtigste? Wer von uns ist der Größte? Versteht ihr die Ironie? Die Problematik dahinter? Und deswegen spricht Jesus das an. Er deckt ihr Doppelleben auf. Und wisst ihr, das ist eine wichtige Lektion, glaube ich, dass es gibt ja auch bei uns die Gefahr von einem frommen Doppelleben. Oder dass wir im Gottesdienst, in der Kirche unser eines Gesicht zeigen und im Alltag dann sagen: Ja, da gebe ich mir zwar Mühe, aber da lebe ich dann meine eigentliche Natur. Und Jesus deckt das fromme Doppelleben von den Jüngern auf. Er stellt ihnen die Frage: Was habt ihr miteinander diskutiert? Und ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass unser Leben keine zwei Gesichter haben soll. Kein Gesicht in der Kirche, nicht das schöne, fromme und dann zu Hause das rechthaberisch, jähzornige, lieblose und so weiter. Versteht ihr? Sondern unser Glaube soll uns ja verändern. Soll dazu führen, dass wir im Alltag Christen sind. Dass wir im Alltag das leben, was Gott uns sagt. Die Frage ist ja nicht immer, nicht nur hier, was will Gott von mir, sondern die Frage ist auch im Umgang mit meinen Kindern, was will Gott von mir? Auch im Umgang mit meiner Frau oder mit meinem Mann, was will Gott von mir? Auch im Umgang mit meinem Chef und mit meinem Geld und mit meinem Besitz und mit meiner Zeit, was will Gott von mir? Auch im Umgang mit meiner Steuererklärung und so weiter und so fort. Versteht ihr? Es ist ja so wichtig, dass Jesus das aufdeckt und sagt: Schon bei den ersten Jüngern, wir haben immer irgendwo den Drang nach Äußerlichkeit. Da sagt Jesus: Darum geht's nicht. Darum geht's nicht im Christsein. Und das Interessante ist, dass die erste Ankündigung von Leiden, Sterben, Auferstehung Jesu in Jerusalem in Markus 8, danach findet sich ein Abschnitt, wo überschrieben ist mit Aufforderung, Anforderungen der Nachfolge in meiner Bibel. Und da fällt der Satz, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und wisst ihr, die Gefahr dieses frommen Doppellebens, die kommt ja bei den Jüngern nicht aus heiterem Himmel. Sondern sie hatten ja solche Vorbilder in der damaligen Gesellschaft. Wenn man mal liest, was Jesus über die Frommen der damaligen Zeit sagt, oder da raufen wir uns vielleicht jetzt die Haare und sagen, ha, kann ja nicht sein. Aber die haben sich Asche auf den Kopf geschmiert, wenn sie gefastet haben, und haben Leidensminen aufgesetzt und haben sich auf den Weg gesetzt, dass jeder gemerkt hat, oh, sind die heilig, die fasten jetzt und denen geht's dreckig. Und wenn sie Almosen gegeben haben, sagt Jesus in Matthäus 6, was haben sie da gemacht? Da ist mir einer mit der Posaune vorausgelaufen. Er hat gesagt, ich gebe was für die Armen, der gibt viel für die Armen. So lief das damals, das war das Vorbild. Und Jesus sagt, ja, die Pharisäer, die machen extra breite Gebetsriemen, oder? Damit man sieht, wie viel sie beten und wie fromm sie sind. Matthäus 23. Und bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in der Synagoge die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt, wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Und dann sagt Jesus einen entscheidenden Satz. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Matthäus 23, Vers 8. Und es ist wichtig, oder, dass wir uns überlegen, in welcher Form leben wir unsere Frömmigkeit? Leben wir unsere Frömmigkeit? Und versteht mich richtig, es geht nicht darum, bestimmte Formen zu verbieten. Gut, ich fände es jetzt schon schwierig, wenn jemand sagen würde, seht her, wie viel Geld ich für die Gemeinde spende. Aber was ich meine ist, es geht um unsere Herzenshaltung, oder? Ich kann euch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Kurz nach meiner Berufung oder im Rahmen von meiner Berufung habe ich natürlich auch angefangen, auch schon vorher, mich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, Bibel zu lesen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Thomson Studienbibel gekauft. Mit Goldschnitt und Ledereinband. Oder? Und ich saß immer mit der aufgeschlagenen, dicken Bibel da. Das ist kein Problem, sich eine Bibel mit Ledereinband und groß und Studienbibel und Goldschnitt zu kaufen. Im Gegenteil. Kein Problem. Aber das Problem war mein Herz. Die Einbildung, die damit gewachsen ist. Oder die Sachen im Griff zu haben. Zu verstanden haben. Meine Bibel sagt ja, und ich habe es im Griff. Und dann wird man um Rat gefragt und so. Versteht ihr, hinter guten Gesten der Frömmigkeit kann sich reiner Stolz verbergen. Und Jesus sagt den Jüngern, ihr müsst verstehen, den Weg, den ich zum Kreuz gehe. Den Weg, den ich am Kreuz gehe. Das ist nicht nur euer Vorbild, sondern das ist euer Weg. Jesus sagt, ich sage es nochmal in Markus 8, oder? Nach seiner ersten Leidensankündigung. Ich finde, solche Parallelen sind nicht unwichtig. Nach seiner ersten Leidensankündigung sagt er der Volksmenge samt seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Mir nachfolgen. Und das Paulus sagt in Philipperbrief, Kapitel 2, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Jesu Weg zum Kreuz ist nicht einfach nur Vorbild, sondern ist auch unser Weg. Wir sollen nicht nur bereit sein, ihn nachzuahmen, sondern den Weg auch zu gehen. Jesus sagt das hier in unserem Text mit den Worten: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener allen sein. Wenn jemand der Erste sein will, dann soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Ist noch interessant, gell? Jesus sagt ja nicht, du, Führungspositionen im Reich Gottes gibt's gar nicht. Oder die Idee, zur Gemeindeleitung zu gehören, das ist schon mal reiner Stolz. Sagt Jesus nicht. Aber er sagt, wenn du führen willst, wenn du Erster sein willst, dann musst du Diener sein. Und das ist ein Text, der gilt ganz klar für uns als Leitungsteam. Der gilt für uns. Wir müssen Diener sein. Das gilt aber für jeden anderen Mitarbeiter auch. Das gilt für jeden Christen. Das gilt nicht nur für den Pastor, nicht nur für das Leitungsteam, sondern für jeden, der Jesus nachfolgt. Ich will Diener sein. Wir reden gleich drüber, was Diener sein heißt, aber mir ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Jesus sagt es, dass das der Weg eines, das richtige Verhalten ist in der Gemeinde. Dienst, Hingabe. Versteht ihr? Es gibt so in der modernen Gemeindebauliteratur immer wieder Gedanken darüber, wie bekommt man Christen aus der Komfortzone? Versteht ihr, was damit gemeint ist? Also ein Stück weit hat es ja auch mit unserer modernen Zeit zu tun, mit der Idee, dass es mehr Gemeinden gibt, dass es größere Gemeindeauswahl gibt, dass ich mehr Gemeindeformen, Gemeindestile, und ich sag gar nichts gegen die unterschiedlichen Gemeinden und Gemeindestile, ich finde das positiv grundsätzlich. Aber das kann natürlich die Haltung fördern, ich suche mir eine Gemeinde, die mir das gibt, was ich brauche. Und das kann das die Vorstellung von Christ sein, erwachsen lassen so. Es geht darum, dass der da vorne mir das gibt, was ich will. Oder? Komfortzone. Konsumchristentum. Ihr könnt mir gerne mal zeigen, wo das in der Bibel steht. Dass der Auftrag eines Christen ist, in der Gemeinde das abzuholen, was er für sich will. Ich glaube, Dienst, und das gilt wieder fürs Leitungsteam, das gilt aber auch für alle anderen Mitarbeiter auf allen anderen Ebenen, Dienst heißt nie, ich gebe dem anderen einfach das, was er will. Dienst geschieht immer im Auftrag Jesu und nach seinem Willen. Beim Dienst geht es darum, was Jesus mir gibt und was der andere braucht. Oder? Ja, das war, was wir uns wünschen. Gott dient uns ja auch nicht immer nur so, wie wir das wollen oder uns wünschen. Sondern Dienst heißt, ich werde dem anderen die verlängerte Hand Jesu. Dienst heißt auch bei Jesus, dass er zum Beispiel an seinen Jüngern dieses Doppelleben aufdeckt und unbequeme Sachen sagt. Dienst heißt nicht einfach, ja, ich gebe dir, was du willst, damit du dich gut fühlst. Sondern Dienst heißt, ich stelle mich in den Dienst Gottes, damit er sein Ziel erreichen kann, damit sein Wille geschieht, damit sein Auftrag vollendet wird. Und deswegen, das ist mir wichtig, oder? Wenn wir als Gemeinde können wir nicht ohne ehrenamtliche Hilfe existieren. Ich kann nicht Gemeinde alleine bauen. Ich und Gabi, die noch 20% im Sekretariat angestellt ist, wir sind die einzigen Angestellten, aber so vieles in unserer Gemeinde funktioniert auf ehrenamtlicher Basis. Und das ist so genial. Also heute Morgen feiern wir gleich noch das Abendmahl miteinander, oder? Ich muss mich da gar nicht drum kümmern, dass das Abendmahl hier steht. Die Termine sind im Gemeindekalender und das Zeug ist da. Viele wissen von euch gar nicht, wer das macht, oder ich weiß gar nicht, ob ihr das alle wisst. Es gibt so viele unscheinbare Dienste. Oder viele Dienste geschehen ja nicht am Sonntagmorgen. Frauengesprächsgruppe, Brücke, Rise and Shine, Jungschar, Und ich sage immer wieder, hey, nutzt die Gelegenheit, am Sonntag auch mal was sichtbar zu machen von eurem Dienst. Aber wisst ihr, wir müssen uns da auch ganz bewusst sein, dass sich ja auch in uns vielleicht so der Neid entstehen kann. Oder wir haben das vorhin erlebt, Deborah, die Frau des Pastors, kommt her, erzählt was von Rise and Shine. Dann kann man natürlich gleich die Frage stellen, ja, wann kommt jetzt endlich jemand von der Brücke und erzählt was von der Brücke? Erstens ist es natürlich gut möglich, aber zweitens, oder? Müssen wir uns ja mal prüfen, was steckt denn hinter solchen Gedanken? Da steckt ja vielleicht Neid dahinter. Ist das Dienst? Dass dem anderen nicht das gönne, was Gott ihm geschenkt hat? Ist das die wichtigste Frage? Nennt der Pastor meinen Namen? Es ist eine meiner großen Ängste, muss ich euch sagen. Und das zeigt ja was, dass man als Pastor Angst hat, jemand bei den Verdankungen zu vergessen. Was ja gar nicht so gemeint ist, dass man undankbar ist, sondern dass man es vielleicht einfach wirklich vergisst. Und ich möchte es hier an der Stelle sagen, ich bin einfach dankbar für alle, die sich heimlich, still und leise irgendwo die Hände falten oder die Hände dreckig machen. Irgendwo sich in den Dienst stellen. Kinderarbeit. Ihr seht gar nicht, was da läuft. Seht gar nicht, was die alles investieren. Jungscha. Was das auch für geistliche Kämpfe sind vielleicht. Brücke und so weiter. Ohne den Dienst ist der ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne Dienst ist nichts möglich in Gottes Reich. Und dafür bin ich so dankbar, dass das in unserer Gemeinde geschieht. Und ich möchte uns dazu ermutigen, Diener zu werden. Das heißt, den Auftrag zu leben, den Gott mir gegeben hat. Diener der Gnade Gottes zu sein. Nicht einfach nur zu geben, was der andere will, sondern zu fragen, was ist Gottes Auftrag? Und vielleicht wäre das auch eine Frage, ich merke das ja manchmal auch, dass Leute da sind, die eine Gemeinde suchen, und vielleicht sucht auch jeder von uns mal wieder eine neue Gemeinde, und ich rate Leuten, die eine Gemeinde suchen, rate ich nicht zu fragen, wo bekomme ich das, was ich brauche. Sondern ich rate, wo ist der Platz, zu fragen, wo ist der Platz, wo Gott mich haben will und wo ich ihm dienen kann. Wo ich anderen dienen kann. Stell dir mal die Frage, wo ist der Platz in unserer Gemeinde, wo Gott dich haben möchte, damit du anderen dienst? Und ich wette mit dir, wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du Segen erleben. Dann wirst du Ermutigung erleben. Dann wirst du geistliches Wachstum erleben. Die Frage ist, wo ist dein Platz, um anderen zu dienen? Jesus nimmt ein krasses Beispiel. Er nimmt ein Kind, nimmt das Kind in den Arm und sagt, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also, warum nimmt Jesus ein Kind? Nicht, weil die Kinder damals so vorbildlich brav, treu und rein und unbefleckt waren, sondern weil sie einen Status hatten, der von Machtlosigkeit, Einflusslosigkeit und Rechtlosigkeit geprägt war. Kinder waren völlig abhängig, völlig verletzlich, dem Vater untergeordnet, hatten null Rechte. Und dann nimmt Jesus dieses rechtlose Menschlein, was dir ja gar keine Ehre geben kann, und sagt, wer so jemanden aufnimmt, der nimmt mich auf. Und da merken wir, oder? Dienst ist nicht nur Dienst am anderen, sondern ich diene damit Gott. Dienst, der Segen des Dienstes ist nicht die Bestätigung, die ich bekomme von anderen Menschen, sondern dass Gott mich beschenkt durch sein Wirken. Wir haben uns über den Weg des Kreuzes Gedanken gemacht. Jesus befindet sich auf dem Weg zum Kreuz. Und er sagt, seinen Jüngern, wir sind unterwegs zum Kreuz, zum Tod, auch wenn das Wort Kreuz in dem Satz, in dem Vers nicht auftaucht. Und er erklärt ihnen, mein Weg besteht nicht nur aus Triumph, 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 sondern am Ende steht der Sieg über den Tod, ja. Aber mein Weg führt in die Abhängigkeit, in die Niederungen, in die Rechtlosigkeit, in den Verzicht. Dass mir jemand ins Gesicht spuckt, dass man mich schlägt, dass ich ans Kreuz genagelt werde, dass ich sterbe. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Weg zur Größe für euch ist der gleiche Weg wie für mich. Es ist der Weg des Dienstes. Dass ihr euch dem Vater zur Verfügung stellt, ihm gehorsam seid und den Menschen das gebt, was er euch gibt. Das ist Christsein. Es geht nicht darum, in der Gemeinde komme ich auf meine Kosten. Sondern die erste Frage, die ich in der Gemeinde stelle, ist, wem diene ich? Und das war die Frage, die Jesus auch gestellt hat. Und das war der Weg, den Jesus gegangen ist. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, das sind keine einfachen Sätze und das fällt mir jetzt auch nicht einfach, so kluge Sprüche zu sagen, sondern ich weiß auch, dass es für mein Leben Bedeutung hat. Für mich als Pastor, für uns als Leitungsteam, für uns als ganze Gemeinde. Und wir möchten dir danken für den Dienst, den du uns erwiesen hast. Dass du von deiner Machtposition herabgetreten bist und dich in den Dienst gestellt hast von uns. Und dass du auch bereit warst, einen schwierigen Weg zu gehen, um am Ende den Sieg für uns zu erringen. Herr, wir danken dir dafür, dass du dass du uns auch diesen Weg zeigst und uns auf diesen Weg mitnimmst. Und dass du uns auch erklärst, was Christsein heißt. Wir beten darum, dass du unsere Gemeinde so prägst, dass dein Wille, das, was du da gesagt hast in deinem Wort, dass es unsere Nahrung wird, dass wir dadurch geprägt werden. Ich möchte darum beten, dass du mir hilfst, Diener zu sein und dass du uns hilfst, einander zu dienen. Amen.